Patricia Kopaczynskaja, gerade haben Sie noch auf der Bühne hier im Beethoven-Saal in der Stuttgarter Liederhalle gestanden und mit dem SWR-Symphonieorchester und Ingo Metzmacher fleißig geprobt. Dmitri Schostakowitschs erstes Violinkonzert und György Ligetis Mysteries of the Macabre in einer Bearbeitung von Ihnen stehen auf dem Programm. 4 Abo-Konzerte werden Sie in den nächsten 2 Wochen gestalten, diese und nächste Woche. Mit welchem Gefühl sind Sie in diese Woche jetzt hier in Stuttgart gestartet?
Mein Gefühl vor einem solchen Projekt ist immer eine große Aufregung, ja auch Angst, dass ich es nicht schaffe natürlich. Ganz egal, wie viel Erfahrung ich schon auf der Bühne habe, es ist immer wieder eine Überwindung. Das werden auch die Zuhörer verstehen, wenn man einmal auf der Bühne gestanden ist und angestarrt von vielen Menschen und keine Fehler machen darf und so weiter. Das bleibt also bis Ende des Lebens, fürchte ich. Dieses Lampenfieber kann man aber auch positiv umsetzen und das bekommt so ein Zahnrad, das mich immer wieder herum und nach vorne treibt. Und es nagt aber auch an mir.
Das SWR-Symphonieorchester, das kennen Sie ja schon bereits. Das ist vielleicht auch eine Hilfe, wenn man einen Klangkörper hinter sich hat, den man schon so gut kennt, wie Sie eben das Orchester kennen. Seit vielen Jahren sind Sie dem Orchester schon verbunden. In der Saison 2020-21 sind Sie Artist in Residence gewesen. In dieser Spielzeit stehen Sie dem Orchester als Artistic Partner zur Seite. Sie sind also nicht nur als Geigensolistin aktiv, sondern Sie gestalten auch eigene Programme, entwickeln ganz neue Konzertformate. Was ist da Ihr Grundgedanke dabei? Gibt es eine Kernidee, einen roten Faden, der Sie in dieser Saison mit dem Orchester verfolgt?
Also als ich jung war, dachte ich, dass es das Allerwichtigste ist, was ich mache und erst dann mit wem. Und jetzt habe ich das umgedreht. Mit dem Alter habe ich verstanden, dass es das Allerwichtigste, mit welchen Menschen ich eine Sache mache und dann, wie das Erfolg dann ist. Und es wird dann gut, wenn man mit Freunden auf der Bühne ist, wenn man sich versteht. Also mit SWR, da kennen wir uns schon seit, mein Gott, seit der Geburt meiner Tochter. Sogar noch früher, da war ich hochschwanger, als ich kam. Und ich war ganz erstaunt, wie die vor allem Musikerinnen des Orchesters auf mich zukamen und mein Bauch bestaunten. Da war ich schon ziemlich breit. Da war, ich glaube, Bartok, das zweite Violinkonzert, da sprang mein Kind schon herum.
Vorne Stück?
Ja. Also es ist eine richtige, lange, tiefe Freundschaft. Es gibt auch schon Menschen, die pensioniert sind, seitdem ich das Orchester kenne. Und ich komme nach Hause. Es ist mein Zuhause, meine Familie. Ich kenne sehr viele sehr gut. Wir haben auch Kammermusik zusammengespielt, auch gewagte Projekte in der Vergangenheit. Und wir haben auch ziemlich einiges vor. Deswegen ist es eigentlich eine reine Freude.
Und eine Kernidee, die Sie jetzt durch die Programme in dieser Saison führen, gibt es da so einen roten Faden?
Der rote Faden, was bedeutet das überhaupt? Es ist etwas, was uns beschäftigt, was mich jetzt beschäftigt und denke ich auch die meisten Menschen auf dieser Welt, ist das, was passiert zwischen uns, um uns herum. Wohin führt diese ganze Unruhe und Destabilisierung moralisch, menschlich, geografisch, politisch und so weiter. Als Musiker ist man ja angewiesen, einfach die Töne zu spielen, die auf dem Papier stehen. Und doch sind es nicht einfach so diese schwarzen Pünktchen, sondern es ist immer etwas, was den Komponisten sehr bewegt hat. Sonst würde er das nicht aufschreiben. Ein Komponist ist man aus Not und nicht aus Überfluss. Ich glaube, dass dieses Programm, was wir heute machen, das ist wirklich ein Anklang, eine Reflexion dessen, was wir alle empfinden. Es geht also darum, wie die Komponisten mit ihrer Zeit umgegangen sind, mit dem, was passiert ist, was sie gesehen haben und einsehen mussten. Jeder von ihnen war eigentlich ein sehr mutiger Mensch, zumindest in den Gedanken. Diese Zivilcourage, dieses Andersdenken, dieses sich wehren und wenn es nicht anders geht, dann einfach verstummen oder in den inneren Exil zu gehen. So, das ist auch ein Protest, ein sehr persönlicher Protest gegen das Böse. Diktatur, Machtmissbrauch, Tyrannei, das alles ist ja schon rund um uns herum, das bebt so unter uns. Es gibt tektonische Bewegungen, die wir alle wahrnehmen und aber nicht recht wissen, wie wir damit umgehen. Und wir als Musiker, das ist, glaube ich, unsere Pflicht, das auf die Bühne zu stellen, in die Klänge umzusetzen und mit unserer Seele und Herzblut hineinzugehen und nochmal diese Zustände, Räume zu erforschen und weiterzugeben in unsere Zeit, die leider dem entspricht, was auch damals empfunden wurde.
Sie haben von der Lebensrealität der Komponisten gesprochen, die wir in diesem Programm hören. Hartmann, Schostakowitsch, Ligeti. Wir erleben sie als Solistin auf ganz verschiedene Art und Weise in György Ligetis Mysteries of the Macabre und eben in Schostakowitschs erstem Violinkonzert. Was verbindet oder auch unterscheidet diese beiden Werke aus der künstlerischen Perspektive für Sie als Interpretin dieser beiden Stücke?
Naja, also man kann natürlich verschieden die Hölle beschreiben. Ne? Der eine leidet und ist alleine in seinem Kämmerlein, wie Schostakowitsch, und sieht Schatten und beschreibt also seinen Zustand, ruft Gott vielleicht und fragt, warum. Der andere ist sarkastisch, aber Schostakowitsch auch. Also da haben sie schon eine Parallele. Die Burleske zum Beispiel, das ist ein reines Auslachen und eine Groteske bis zum geht nicht mehr. Was da alles mittanzt, ja, der Teufel und der Mensch, es ist alles da, das Böse und das Gute, über einem Abgrund, ein Flug über dem menschlichen Abgrund insgesamt. Und in Ligeti geht es noch weiter. Also das wird dann ins Komische geführt. Man kann lachen und weinen gleichzeitig. Ja, ja, eben, das geht um das, wie die Künstler mit Machtmissbrauch umgegangen sind. Und irgendwie ist dieses Lustige bei Ligeti eine Farce. Und das ist das, was ich jetzt immer wieder sehe, was rund um uns passiert. Also ein Politiker sagt einfach, er möchte ein Land kaufen. Dass man denkt, man ist tatsächlich in einer komischen Oper. Man will es nicht glauben, aber es ist so. Er möchte es wirklich, ja? Oder er möchte dann aus einem anderen zerstörten Land ein Resort machen, um Geld daraus zu schlagen. Also wenn ich diese Mysteries of Macabre mache, komme ich mir da gar nicht so fantastisch vor. Es ist ganz realistisch.
Mysteries of the Macabre gibt es schon in der Bearbeitung von Elge Haworth. Es sind ja eigentlich drei Arien für Koloratur, Sopran des Gepopo, des Chefs der geheimen politischen Polizei aus Ligetis Oper Le Grand Macabre. Sie haben es schon angedeutet, Weltuntergang, Wahn, aber auch eben Witz liegen ganz dicht beieinander. Mysteries of the Macabre ist heute, würde ich sagen, fast schon ein Klassiker auch auf der Konzertbühne. Es gibt legendäre Aufnahmen mit Barbara Hannigan beispielsweise in Lack und Leder oder in dieser Schulmädchenuniform oder Sarah Aristidou als Horrorclown vor kurzem. Große Sängerin unserer Zeit also, die diese Arie oder dieses Werk interpretieren, eine höllisch schwere Partie für die Stimme. Was hat Sie als Musikerin, als Künstlerin gereizt, auf Ihre eigene Art und Weise sich diesem Werk zu nähern?
Also, es heißt ja immer, die Grenzen sind da, wo man sich hinstellt. Und irgendwie die Geige hat mir nie wirklich genügt. Es ist sehr viel mehr möglich als Mensch. Also man kann stampfen, tanzen, man kann aber auch die Stimme verwenden. Und seit Kindheit habe ich immer die Stücke mitgesungen, die ich gespielt habe. Also zum Beispiel die Schubert-Fantasie, die ist ja unglaublich schwer, sehr virtuos. Und die habe ich dann immer zuerst mitgesungen, dann ist es sehr viel einfacher gewesen, auf der Geige zu spielen. Und genauso habe ich das mit Ligeti, Mysteries of the Macabre gemacht. Und ich finde, dieses Theatralische auf der Bühne, das fällt mir so als Geigensolistin so in all diesen klassischen gesetzten Stücken. Da darf ich ja nichts machen. Ich darf ja nicht einmal mein Gesicht bewegen, sonst regen sich sehr viele Leute auf. Aber natürlich, die Zeiten haben sich geändert und man darf sich jetzt endlich ein bisschen bewegen. Man spricht es nicht mehr so von meinen nackten Füßen. Um Gottes Willen, es kommt sich schon wieder anders. Nee, es geht jetzt einfach um diese Musik, die man macht. Und in Ligeti ist es genauso. Natürlich bin ich keine Sängerin, aber auch Pierrot Lunaire von Schönberg, aber auch nicht da als Sängerin, sondern und auch nicht als Schauspielerin, das bin ich ja auch nicht. Aber wer bin ich dann? Ist man nicht einfach irgendwas Universelles, was Gott einem gegeben hat, wenn es ihn überhaupt gibt? Und man geht als Mensch auf die Bühne und man macht, also man geht in diese Rolle hinein, man macht, was man kann. Also die Stimme habe ich noch, also nach dieser Probe schon sehr viel weniger. Natürlich ist sie nicht geübt, aber ich helfe mir mit den Geigentönen und die Töne finden also statt und die Stimme ist sozusagen eine Ausdruckskraft. So sehe ich das. Sprechgesang, nennen Sie es, wie Sie wollen. Es ist ein Sprechgesang, ein Schreigesang, eine Expression.
Was mein Eindruck bei der Probe eben auch war, ist, dass die Geige wie so eine Erweiterung der Gesangsstimme ist. Ist das auch Ihr Eindruck? Spüren Sie das auch ähnlich?
Ja, aber immer, auch wenn ich Brahms spiele oder Tschaikowski oder Bach, egal was. Es ist eine Verlängerung von mir selbst. Ein Teil. Das Schöne ist an der Geige, dass man sagt, es ist das näheste Instrument zur Stimme. Und das ist so schön, man kann streichen und man kommt ziemlich nahe der Stimme.
Sie werden, glaube ich, auch in einer Verkleidung auf die Bühne kommen, in dem Ligeti-Stück. Was haben Sie sich da überlegt? Was wird uns da erwarten? In was für eine Rolle schlüpfen Sie auch visuell für uns?
Also als ich es in Paris gemacht habe, dachte ich, ich bin so ein Obdachloser, der verrückt geworden ist. Und der sitzt dann immer auf der Straße und eben sagt, das Ende der Welt kommt jetzt, ein Komet schlägt ein und so weiter. Und das ist vielleicht ein ehemaliger Politiker, der total abgestürzt ist. Und das Ende der Oper, das ist ja ganz lustig, ne? Sie erwarten alle das Komet, aber es kommt nicht, weil die betrunken sind. Sie haben einfach zu viel gesoffen und haben also das Ende der Welt nicht ankündigen können. In Japan habe ich es dann gemacht, das war sehr lustig. Da habe ich mir so Zeitungen und Müllsäcke angeklebt, so aufgeblasen. Und jetzt dachte ich mir, irgendwie möchte ich instinktiv einen Bart. Also ich gehe jetzt in den Fundus vom Opernhaus und suche mir mal eine Rolle, die jetzt noch mehr zu dem passt, was ich in der Welt sehe. Also vielleicht habe ich dann so eine blonde Frisur, so eine seltsame, einen kleinen Bart, so einen bösen. Und vielleicht bin ich immer noch eine Frau und trage also einen Ledermantel oder auch nicht. Wir werden sehen.
Wir können uns überraschen lassen. Sie haben es vorhin erwähnt, wir leben gerade in wirklich schwierigen Zeiten, in konfliktgeladenen Zeiten. Man hat öfter das Gefühl, dass irgendwas aus den Fugen geraten ist. Konflikte sind schon eskaliert. Wir haben Kriege auf dieser Welt, die viele Menschen das Leben kosten oder auch die Familie kosten, die Heimat kosten. Was meinen Sie, was kann so ein Konzertabend, der ja sehr durchdacht ist, sehr viele Gefühle für uns, die Zuschauenden, geben wird? Was kann so ein Konzertabend, wie kann der uns hinterlassen nach dem Konzert?
Ja, natürlich ist das eine sehr gute Frage. Ich kann sie nicht so genau beantworten, weil ich nicht weiß, wie es dann wirkt. Ich bin ja auf der Bühne. Ich denke mir, wenn ich in so ein Konzert gehe und es mir anhöre und ansehe, würde es mich aufwühlen, amüsieren, lustig dünken, wie die Schweizer sagen, aber auch sehr zum Nachdenken anregen. Und das ist das, was ich eigentlich mir wünsche in einem Konzert. Es muss mit einer Reflexion konfrontieren, mit dem, was uns wirklich angeht. Wir leben nicht in der Vergangenheit. Wir können nicht immer wieder die gleichen Stücke auf der Bühne und auch noch auf die gleiche Weise spielen. Das ist museal. Ich glaube, Musik muss sehr viel mehr aussagen. Und dafür sind wir auch da, um mit Menschen zusammen eine Atmosphäre zu schaffen, wo wir viel näher an die Gefühle rangehen, auch an unsere emotionalen Wunden. Aber es braucht auch Trost und auch Humor. Aber das ist alles da. Man kann nicht alles benennen, aber in einer guten Musik ist eigentlich alles da.
Patricia Kopaczynskaja, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, und gute, schöne Konzerte wünsche ich Ihnen.
Vielen Dank.